Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ferda Attermann, Kolumnistin beim Spiegel, Mitbegründerin der Neuen Deutschen Medienmacher und Sprecherin der Neuen Deutschen Organisation. Das sind beides Netzwerke, in denen sich Leute mit Migrationshintergrund vereinigen und, wenn ich das jetzt richtig formuliere, für eine gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft einsetzen.
Sehr, sehr gut. Super.
Frau Attermann, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Das ist ein stürmischer Tag in Deutschland. Auf Sabine waren wir dank Wettervorhersage irgendwie vorbereitet, auf Annegret nicht so richtig, der Rückzug der CDU-Chefin. Die Nachricht kam so kurz nach dem Frühstück und sie bekommt dem CDU-Urgestein Elmar Brok nicht so gut.
Ich halte den Rücktritt für falsch in diesem Augenblick und deswegen ist mir nur noch schlecht.
Tja, Elmar Brok ist nur noch schlecht. Frau Attermann, was hat die Nachricht bei Ihnen ausgelöst?
Ja, mir ist tatsächlich schwindelig. Also ich grüble die ganze Zeit, was genau da der positive Effekt sein kann oder soll und vor allem, was die Message ist. Das ist ja nun doch ein bisschen offen.
Es löst auf jeden Fall viele Fragen aus, diese Entscheidung. Unter anderem eben auch, also die Message, haben Sie recht, letztendlich beantwortet die sich dann auch über einen möglichen Nachfolger und über einen möglichen Kanzlerkandidaten. Das ist ja der Rückzug eben von beiden Positionen. Keine Kanzlerkandidatur hätte man noch gedacht, okay, aber sie sagt auch, sobald diese Frage geklärt ist, will sie sich zurückziehen vom CDU. Vorsitz. Also, unser Thema heute und ganz abgesehen davon gibt es ja noch ein kleines Problem. Wer soll eigentlich Thüringen regieren? Es ist die Nachricht dieses Tages. Annegret Kramp-Karrenbauer schmeißt hin. Die CDU-Chefin hat heute Morgen angekündigt, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten und auch auf den CDU-Vorsitz. Darüber reden wir. An meiner Seite heute die Journalistin und Spiegelkolumnistin Ferda Attermann. Und zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio ist Katharina Hamberger. Und dorthin erstmal die Frage und die Bitte, bringen Sie uns auf den Stand.
Ja, der Stand ist der, den Sie fast so beschrieben haben. Also wir haben eine CDU-Vorsitzende, die heute offenbar auch zur Überraschung ihrer Präsidiumsmitglieder in der CDU mitgeteilt hat, dass sie sich vom Parteivorsitz zurückziehen wird. Grund ist eben der Druck, der jetzt wohl entstanden ist nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Das wird aber noch nicht sofort geschehen. Also der Posten ist noch nicht vakant, sondern sie möchte bis zum Sommer noch bleiben. Sie möchte die Kanzlerkandidatur erst regeln. Die soll geregelt sein. Dann möchte sie vom Parteivorsitz zurücktreten. Wie das genau aussehen wird, wissen wir noch nicht. Also wird es dann einen Sonderparteitag geben? Wird sie beim nächsten Parteitag im Dezember einfach nicht mehr antreten? Wird es Regionalkonferenzen dann geben? Das sind alles Dinge, die sich sicher erst gegen 13 Uhr klären werden, wenn es eine Pressekonferenz gibt von Annegret Kramp-Karrenbauer. Das ist jetzt erstmal so das, was wir aus dem Adenauer-Haus wissen. Was wir auch wissen, ist, dass sie gesagt haben soll, sie möchte, dass Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur wieder in einer Hand sind. Dass das offenbar sie auch als Manko gesehen hat für ihr einen Parteivorsitz. Und das ist ja auch von vielen anderen so gesehen worden, weil einfach die Machtfrage in der CDU ungeklärt war und da eben immer wieder viele Stimmen kamen, die gesagt haben, da muss es einen anderen Kanzlerkandidaten geben und sie stark kritisiert haben.
Das heißt, wer also das Ticket dann kriegt, der kriegt das Ganze. Ticket. Das ist schon mal sozusagen eine erste Idee. Aber ansonsten merke ich viele offene Fragen. Das war auch so ein bisschen die Situation zwischen Ferda Attermann und mir, seitdem Sie eigentlich hier im Studio sind, dass wir uns beide vor allem Fragen gestellt haben. Ferda Attermann vor allem auch, das war eine Frage für mich, schmeißt Annegret Kramp-Karrenbauer da auch ein bisschen zu früh hin?
Wir haben ja Thüringen noch gar nicht verdaut und verstanden, was da passiert ist. Und was ich mich tatsächlich frage, ist, wenn sie sagt, sie schmeißt jetzt hin, weil das Verhältnis zu zwei Parteien ungeklärt ist und sie hat eine klare Linie gegen die AfD und gegen die Linke und sie schmeißt jetzt, heißt das jetzt, wir brauchen jemand Neues, der da in eine oder beide Richtungen die offene Flanke gibt oder, also was will sie uns damit sagen?
Tja, Katharina Hamberger, was will sie uns damit sagen?
Ja, ich glaube, so ihr Problem ist, dass sie es über die letzten Monate nicht geschafft hat, die Partei sozusagen zusammenzubinden. Also, dass es in der CDU ja immer unterschiedliche Positionen gab, ist ja einfach auch ein Merkmal sozusagen einer Volkspartei oder der Volkspartei CDU und diese Risse, die es in der Partei gibt, die es gab, sind in der letzten Zeit eher stärker geworden und sie hat es nicht geschafft, die alle wieder zusammenzubinden. Also vielleicht möchte sie sozusagen den Platz jetzt freimachen für jemanden, von dem sie hofft, dass der oder diejenige, wahrscheinlich wird es eher ein der werden, es schafft, das Ganze wieder zusammenzubinden. Aber ehrlich gesagt sehe ich gerade auch nicht, wer das sein könnte, weil diese Risse in der Partei ja doch schon relativ groß sind. Eben diese Frage, die Vratemann auch gerade aufgeworfen hat, in welche Richtung öffnet man sich eigentlich? Geht man in die Richtung AfD, geht man in die Richtung Linke oder bleibt man bei diesem alten Spruch der Äquidistanz zu beiden Parteien? Das sind ja Fragen, die geklärt werden müssen, die nicht geklärt sind und die ein zukünftiger Parteichef wohl auch nicht ganz so einfach klären kann.
Also den Finger gehoben hat noch keiner. Friedrich Merz hat ja wohl offenbar einen Tweet abgesetzt oder vielmehr sein Team, aber da ging es irgendwie um Steuerpolitik oder Entlastung des Mittelstandes. Ich weiß nicht, Katharina Hamburger, Sie haben es auf Twitter ganz nett kommentiert mit der Frage, ob das Team von Friedrich Merz heute Morgen dann frühstücken gegangen ist und die Nachrichtenlage nicht mehr verfolgt hat. Aber vielleicht ist es einfach auch Understatement.
Auf Twitter haben lustige Leute geschrieben, dass er möglicherweise es erst morgen in der Zeitung liest, weil er noch ein bisschen oldschool ist. Fand ich auch sehr lustig.
Er hat sich ja tatsächlich geäußert und hat gesagt, so liest man das in den Agenturen, nicht bei Twitter, in so einer Situation sei kluges Nachdenken wichtiger als schnell zu reden. Aber es ist schon davon auszugehen, dass er den Finger heben wird oder dass es den einen oder anderen geben wird, der ihn dazu drängt, den Finger zu heben. Aber ich glaube, erstmal muss der Prozess klar sein.
Ja, wie gesagt, 13 Uhr wissen wir ein bisschen mehr, dann gibt es die Pressekonferenz. Aber es gibt natürlich schon wahrscheinlich unzählige Reaktionen. Kann man diese sortieren in Kategorien? Also ich vermute mal Krokodilstränen, was ich so im ersten Blick gesehen habe. Da gab es so einige.
Ach ja, also es gibt die Reaktion zum Beispiel von Jens Spahn, der ihr großen Respekt ausgesprochen hat für eine unerwartete Entscheidung. Und er hat auch gleich gesagt, es sei ihr Verdienst, CDU und CSU wieder zusammengeführt zu haben. Diese Zusammenhalt müsse auch Leitschnur für die Partei sein. Also vielleicht gleich ein kleiner Hinweis in Richtung Friedrich Merz, von dem man vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass er die gesamte Partei wieder einen kann. Bei der Werteunion, und das ist nicht überraschend, kommt natürlich die Reaktion, dass das ein guter Schritt ist und dass man jetzt ganz schnell über Mitgliederentscheid einen Parteivorsitz wählen soll, Kanzlerkandidatur darüber bestimmen soll. Wir haben auch eine Reaktion von Markus Söder, der ihr großen Respekt ausdrückt und es tut ihm leid, weil die beiden gut zusammengearbeitet hätten und das stimmt auch so. Also die beiden haben eigentlich sich in der letzten Zeit sehr viel Mühe gegeben, hier wieder Einigkeit zu demonstrieren und sind ganz offensichtlich gut miteinander ausgekommen. Markus Söder kommt natürlich jetzt auch eine ganz besondere Rolle zu, denn wenn die Union einen Kanzlerkandidaten, eine Kanzlerkandidatin bestimmt, muss ja auch die CSU mitreden. Und da vielleicht auch nochmal in Richtung Friedrich Merz, das dürfte nicht zwingend der Lieblingskandidat der CSU sein, wenn man so ein bisschen in die Partei reinhört. Und vielleicht hofft man so, ihn auch etwas zu verhindern zu können, sozusagen in der CDU und auch in der CSU, dass man erst den Kanzlerkandidaten bestimmt und dann erst den Parteivorsitzenden, sodass man sozusagen gar nicht mehr dahinter zurück kann, wer den Kanzlerkandidat ist.
Ja. Ferda Attermann, das ist jetzt alles sehr frisch, wenige Stunden erst, aber hätten Sie denn eine Empfehlung für die CDU an dieser Stelle?
Also ich hätte die Empfehlung auch nochmal, so wie es die SPD dann auch tun musste, darüber zu reden, wie denn eine Partei mit ihren Vorsitzenden umgeht, weil das ist, finde ich, ein bisschen die Frage der Stunde. Wenn jemand so Hals über Kopf und so fühlt es sich für mich an, das kann nicht lange durchdacht und vorgeplant sein, hinschmeißt, dann wirft das ja erstmal kein gutes Licht auch auf die Partei selbst. Und dass es einen Richtungsstreit gibt, wissen wir ja, das ist ja nichts Neues.
Darf ich da gerade mal an der Stelle einspielen? Dietmar Bartsch hat sich nämlich geäußert von der Linken und nämlich genau diese Parallele aufgemacht zur SPD.
Ich möchte darauf hinweisen, dass es eine erstaunliche Parallele zwischen dem Rücktritt von Andrea Nahles und Annegret Kramp-Karrenbauer gibt. Nach nur einem Jahr sind sie aus ihren Parteien zum Rückzug gezwungen worden. Auch das sagt etwas über politische Kultur in unserem Lande.
Das sagt Dietmar Bartsch. Was sagt es über die politische Kultur in unserem Lande? Er lässt es ja offen.
Es gab auch ein sehr interessantes Gespräch zwischen Andrea Nahles, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich weiß gar nicht mehr, bei irgendeiner Veranstaltung wurden die so zu ihren Rollen interviewt, als sie noch beide in diesen Rollen waren. Und haben beide gesagt, dass sie merken, dass sie als Frau auch anders behandelt werden. Ich finde, auch darüber müssen wir an diesem Punkt reden. Also AKK hat gesagt, bei ihr wird immer von einer Lernkurve gesprochen. Und sie hat noch nie gehört, dass bei einem männlichen Vorsitzenden man sagt, oh Mensch, toll, der macht ja eine steile Lernkurve durch. So, und diese, also ich habe tatsächlich noch gestern gedacht, Mensch, ich hätte auch keinen Bock auf ihren Job. Das macht, glaube ich, einfach frustrierend. Ich hätte noch eine dritte Parallele, das ist für mich, jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen, Herr Beck.
Kurt Beck.
Kurt Beck, genau.
SPD-Vorsitzender.
Der auch so viel Wut und Häme abbekommen hat und irgendwann gemeint hat, wisst ihr was, das macht mir keinen Spaß, ich gehe wieder zurück in mein Land.
War aber ein Mann.
War ein Mann, aber es mag ja auch eine andere Zeit. Jetzt ist es, glaube ich, auch noch krasser, auch wenn man sich das Internet anguckt und so. Aber ich will nur sagen, ich finde, darüber muss man jetzt auch reden. Mich interessiert erstmal noch nicht in diesen Stunden, wer im Sommer bis dahin der nächste Kandidat wird. Das ist auch interessant, aber das ist, finde ich, nicht so in den ersten Minuten das Brennendste. Hm.
Katharina Hamberger, nochmal zu Ihnen ganz kurz. Annegret Kramp-Karrenbauer wird der Politik aber nicht verloren gehen. Sie soll und will Verteidigungsministerin bleiben.
Ja, das ist wohl auch ausdrücklicher Wunsch von Angela Merkel, die ja über das Kabinett sozusagen die Hoheit hat. Und das ist wahrscheinlich auch ein ganz richtiger Schritt in der Situation. Das Verteidigungsministerium hat ja erst gerade einen Wechsel erlebt von Ursula von der Leyen zu Annegret Kramp-Karrenbauer. Ist jetzt auch nicht unbedingt das einfachste Ministerium, Doppelstruktur militärisch und zivil. Und da jetzt nochmal eine neue Ministerin, einen neuen Minister einzusetzen, glaube ich, wird wahrscheinlich im Ministerium nicht zwingend gutiert werden und dem auch nicht gut tun.
Es gibt ein Zitat, das aus dem Präsidium herausgesickert ist, das die Agenturen gemeldet haben. Annegret Kramp-Karrenbauer sprach da eben von, wir haben schon drüber gesprochen, von dem ungeklärten Verhältnis von Teilen der CDU mit AfD und Linken. Jetzt frage ich mich, und die Frage geht erstmal an Sie, Frau Attermann, kann man das denn lösen, ohne die CDU zu zerreißen?
Ich denke nicht. Das ist ja die entscheidende Frage der letzten Jahre. Das ist ja auch keine, die jetzt irgendwie letzten Mittwoch entstanden ist mit Thüringen, sondern das geht seit 3-4 Jahren mindestens, also seit die AfD immer weiter in alle Parlamente vorgezogen ist. Das wird uns auch noch eine Weile begleiten. Also ich glaube auch, das ist keine Personenfrage, sondern das ist tatsächlich eine Flügelfrage. Wobei man auch sagen muss, bislang hat es ja gut geklappt, wenn Bund und Länder sich miteinander koordiniert haben. Die haben verschiedene Rollen eingenommen und dann hat man das irgendwie noch hinbekommen. Also man merkt, glaube ich, schon an meinem Rumgestammel. Ich bin selber noch nicht so ganz mit diesen Gedanken. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was da passiert ist, beziehungsweise wie ich das einordnen soll.
Vor allem, weil man ja auch nicht wirklich weiß, was da kommen mag. Vielleicht helfen da auch wieder die Reaktionen, die es so gibt. Katharina Hamberger, Alexander Gauland hat sich ja auch gemeldet, der AfD-Fraktionschef, der in diesem Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer gleich schon eine Chance sieht, auch für eine Annäherung CDU-AfD. Die CDU mit ihrem Ausgrenzungskurs habe sie ins Chaos gestürzt, sagt er mit Blick auf AKK. Ist das jetzt vor allem politische Rhetorik oder muss man das auch analytisch ernst nehmen?
Die AfD, muss man erstmal sagen, ist jetzt, nachdem sie letzte Woche eigentlich schon als Gewinner rausgegangen ist, hier natürlich die Partei, die sich am meisten wahrscheinlich freut über Kramp-Karrenbauers Rückzug, weil sie ihren eigenen Anhängern vermitteln können. Wir haben das sozusagen auch mit geschafft. Ich glaube, dass mit dem Rückzug Kramp-Karrenbauers jetzt nicht das Tor zur AfD geöffnet ist. Denn dieser Beschluss, der besteht ja weiterhin, dass man in Richtung AfD sich nicht öffnen möchte, dass es keine Zusammenarbeit geben soll. Das ist auch zumindest in der Parteispitze relativ einstimmig. Das ist auch, und da sollte das anders passieren, dürfte auch Druck aus Bayern kommen, wenn man sich mal Markus Söder anhört, wie massiv er sich in den letzten Wochen gegen die AfD gestellt hat, wie er da nochmal nachgelegt hat. Also nachdem die CSU lange so einen Schlingerkurs hatte, hat das irgendwann aufgehört und Markus Söder sagt, die AfD sei die Nachfolgepartei der NPD, bezeichnet Höcke als Nazi. Also das ist sehr starke Rhetorik, hinter die man auch nicht zurück kann. Trotzdem gibt es in der CDU eben diejenigen, die sagen, warum sollten wir das eben nicht versuchen? Und ich sehe im Moment halt auch noch nicht sozusagen die Lösung, diejenigen wieder davon abzubringen, von dieser Idee. Also diese Debatte wird erhalten bleiben und wird sich wahrscheinlich vor allem eben in diesen Landesverbänden fortführen, die eine sehr starke AfD auch in den Parlamenten haben. Und das sind zum Großteil eher die Ostlandesverbände. Das mit der Linkspartei ist eben auch ein Problem, das vor allem die Ostlandesverbände der CDU betrifft, weil dort die Linke ja eben schon seit langem in Parlamenten ist, weil sie dort auch anders aufgestellt ist als vielleicht in Westparlamenten. In Brandenburg hat man immer wieder gehört, naja, die Linke, die sind ja eigentlich vernünftig, mit denen kann man doch zusammenarbeiten. Ähnlich war in Thüringen ja auch die Argumentation. Und da ist es auch schwer herauszukommen, eben weil in Zukunft Regierungsbildungen wahrscheinlich auch schwieriger werden und man gucken muss, wo kann man denn überhaupt noch Mehrheiten gewinnen und wo muss man dann möglicherweise vielleicht einmal einen Schritt zurückgehen. Also diese Debatte über die Äquidistanz zu beiden Parteien, die wird sich erhalten, auch mit dem Rückzug von Kramp-Karrenbauer.
Ich finde es erstaunlich und ich sehe es auch ein bisschen anders. Ich finde, gerade bei Thüringen hätte das viel, viel einfacher verlaufen können, denn da sind die Verhältnisse so viel klarer. Da haben wir eine AfD-Fraktion oder sozusagen eine Landespartei, die ganz eindeutig die Nachfolgepartei der NPD ist. Also die, das sagt ja sogar die AfD selbst, weshalb sie versucht hat, den Vorsitzenden dort aus der Partei rauszuwerfen. Und jetzt tut man so, als wäre es doch ein möglicher bürgerlicher Koalitionspartner. Das ist ja ein ganz klares Spiel. Das ist eine Show, die gerade abgezogen wird. Und ich finde ehrlich gesagt nicht, dass die AfD als Gewinner aus der letzten Woche herausgegangen ist, sondern ich habe zum ersten Mal das Gefühl, das war jetzt eine Art Feuerprobe und es hat sich gezeigt, dass es eine bürgerliche Allianz über alle Fraktionen hinweg gegeben hat am Ende. Also natürlich mit allen.
Na gut, aber der Flurschaden ist natürlich enorm. Wenn man mal den Alexander Gauland vom Abend der Bundestagswahl nimmt, wir werden sie jagen. Ja? Mhm. Da haben wir jetzt schon allein in dieser knappen Woche zwei richtig massive Beweise dafür, dass es offenbar gelingt. Wir haben eine CDU-Vorsitzende, die gefallen ist. Wir haben das Chaos in Thüringen, das man ausgelöst hat. Und gerade wenn wir uns das mal angucken, wir haben jetzt ungefähr 10 Jahre lang den Niedergang der SPD beobachtet. Jetzt ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass das, was da jetzt losgeht, oder vielleicht nicht nur losgeht, aber was jetzt eben so unter diesem Brennglas erscheint, eben auch die komplette Erosion der Volkspartei CDU sein kann. Und das wäre dann schon ein massiver Erfolg und auch Teilerfolg der AfD.
Ja, wobei, aber das ist für mich alles eben nicht neu. Das ist, wenn man sich damit beschäftigt, die jagen sie tatsächlich seit dem ersten Tag. Und es haben sich einige Gesetze, einige Debatten im Parlament waren ja schon sehr geprägt von der AfD. Und sämtliche Talkshows, wie wir eine Zeit lang ja auch kritisiert haben, waren sehr geprägt von der AfD, selbst wenn sie nicht da war. Also dieses Jagen ist da und natürlich ist die Erosion der Parteienlandschaft auch da. Und die merken wir jetzt sehr, sehr, wie Sie sagten, unter einem Brennglas. Trotzdem würde ich sagen, genau das, was jetzt stattgefunden hat, war eigentlich der Konsens. Wir haben letzte Woche zum ersten Mal gehabt, dass die Bezeichnung Faschisten, Rechtsextremisten und so weiter offener benutzt werden konnte. Bislang war das ja immer noch die Frage, ist es nicht doch eine bürgerliche Partei, müssen wir nicht vielleicht doch und so. Und eigentlich hat sich das jetzt geklärt. Deswegen finde ich es auch so irritierend, dass genau sozusagen am Ende dieses Prozesses AKK sagt, okay, aber der Druck ist mir zu krass, jetzt gehe ich.
Ja, vielleicht, weil es ja noch doch nicht so wirklich geklärt ist. Und die Frage ist natürlich auch, wenn jetzt die CDU auch noch, also bisher hatten
also
wir die
innerhalb der Union gibt es keine Leute, zumindest soweit ich weiß, außer der klitzekleinen Werteunion, gibt es keine Leute, die Interesse an einer Koalition mit der AfD haben oder mit der Linken, wenn es nicht um Machterhalt geht. Also die nicht selber in direkte Ämter gehen. Das ist kein wirklicher großer Richtungsstreit.
Katharina Hamberger, würden Sie dem zustimmen?
Nee, ich glaube, ich würde dem nicht zustimmen. Also wenn man sich die Äußerungen jetzt auch aus Sachsen-Anhalt wieder anhört, der, ich glaube, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, der eben sagt, naja, also die AfD hat eben ein Viertel der Wähler gewonnen und warum soll man die dann nicht in eine Regierung holen? Also dass da schon der ein oder andere ist, der mit der AfD liebäugelt. Und dass eben diese Tricksereien von der letzten Woche von der AfD dann nicht dazu geführt haben, bei zumindest dem einen oder anderen in der CDU zu sagen, nee, also mit denen jetzt auf keinen Fall mehr. Die versuchen ja hier mit zwar legitimen Mitteln, aber doch irgendwie unsere Demokratie auszuhöhlen. Und dieser Effekt ist nicht bei allen in der CDU eingetreten. Dass die Gruppe, glaube ich, nicht übermäßig groß ist, ja, da würde ich zustimmen. Also, dass es eben vor allem die Werteunion ist, die eben nur einen kleinen Teil der CDU oder einen sehr kleinen Teil der CDU abbildet. Ja, aber dass sie trotzdem eine laute Gruppe ist und dass dieser Gedanke nach wie vor vorhanden ist, eben dort, wo die AfD stark ist. Ich glaube, das hat die letzte Woche auch nicht geändert. Und dass es dann eben den einen oder anderen gibt, der sagt, naja, also sie sind ja, gehören ja irgendwie zur bürgerlichen Mitte oder sind ja konservativ und dann gibt es halt den einen oder anderen Schwierigen bei denen. Das, glaube ich, gibt es in der CDU nach wie vor.
Aber sie sind nicht laut, sie werden nur sehr gehört. Das ist halt sehr interessant, wenn jemand das sagt. Das ist ja sozusagen die ungewöhnliche Meinung. Deswegen reagieren wir Journalistinnen darauf halt sehr.
Aber sie ist da, offenbar.
Ja, klar.
Ja. Katharina Hamberger, ganz kurze Einschätzungsfrage. Große Koalition, müssen wir uns jetzt wieder mal Sorgen machen um die Große Koalition, diesmal nicht wegen der SPD, sondern wegen der CDU?
Ich glaube ehrlich gesagt gerade nicht. Also die haben ja alle kein Interesse daran, dass es auseinanderfliegt. Zumindest koalitionsintern, aber man weiß, glaube ich, nicht, welche Dynamiken da noch kommen. Und voraussagen möchte ich im Moment ehrlich gesagt nicht treffen. Nicht mehr wieder.
Alles klar. Sie dürfen sich dann auch erst gleich mal in einer knappen halben Stunde anhören, was bei der Pressekonferenz zu sagen sein wird nach dem CDU-Präsidium. Vielen Dank, Katharina Hamberger ins Hauptstadtstudio. Heute Morgen bei der Redaktionskonferenz gingen wir noch davon aus, die zentrale Frage dieses heutigen Tages ist die, wie soll es weitergehen in Thüringen? Dann war schnell klar, jetzt gibt es noch ein neues Problem, wie geht es weiter mit der CDU? Aber die Frage für Thüringen bleibt ja offen, wie kommen die Thüringer raus aus dem Dilemma. Es gibt ja im Prinzip, bevor ich so, ich frage nicht offen, hätten Sie Vorschläge, ich skizziere mal die beiden Wege, die sich jetzt so abzeichnen. Es gibt im Prinzip den einen Weg, CDU und oder FDP springen über ihren Schatten und wählen Bodo Ramelow von der Linken zum Ministerpräsidenten, vielleicht verbunden mit dem Versprechen der Neuwahl relativ bald. Oder aber Rot-Rot-Grün springt über seinen Schatten und folgt dem Vorschlag unter anderem auch von FDP-Chef Christian Lindner und man sucht einen überparteilichen, vielleicht sogar einen parteilosen Kandidaten, bis es Neuwahlen gibt, macht so das ein bisschen das österreichische Modell nach der großen Krise da, so eine Art Expertenregierung möglicherweise. Hätten Sie eine Präferenz in dieser Situation?
Ja, ziemlich klar. Es gab eine Umfrage, die gezeigt hat, dass die überwiegende Mehrheit in Thüringen Bodo Ramelow für einen sehr geeigneten Ministerpräsidenten hält. Das gilt sogar für die Parteien CDU, habe ich zumindest gesehen, sehr, sehr viele. Ich weiß nicht, wie es bei der FDP ist. Die ist aber sowieso eher...
Die ist ja eigentlich marginal in Thüringen,
ja, genau,
muss man
immer
wieder sagen. Ja.
Also wenn so viele Menschen vor Ort damit einverstanden sind und zufrieden sind, wie er das bisher macht. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist einfach gerade so viel Unruhe da. Warum nicht ein bisschen die sichere Bank fahren? So, also für mich klingt das total logisch.
Jemand, der den Job kennt, der ihn kann, ich wäre an sich komplett bei Ihnen und ich würde auch sagen, nach dem, was letzte Woche passiert ist, sollte gerade Christian Lindner vielleicht eher mal in der Ecke stehen und vielleicht nicht so viele Vorschläge machen. Das Problem ist bloß, offenbar lassen Sie sich ja nicht darauf ein. Die CDU in Thüringen hadert, die FDP ist sowieso wahrscheinlich komplett hinüber und gar nicht mehr zu gebrauchen, um politisch irgendwas voranzubringen da vor Ort. Das heißt, um jetzt den Schaden möglichst schnell zu begrenzen, weil mit jedem Tag, den diese Situation ungeklärt ist, nimmt ja, glaube ich, nicht nur die CDU oder wer auch immer Schaden, sondern ich glaube, bei ganz vielen Menschen verfestigt sich der Eindruck, diese parlamentarische Demokratie, diese Institutionen, diese Parteien funktionieren nicht. Dass dann vielleicht jetzt die Größe auch eines Bodo Ramelow darin bestünde, zu sagen, okay, ich mache den Weg frei, aber bald Neuwahlen und die Zustimmung der Thüringer hätte er dann ja wahrscheinlich.
Also ehrlich gesagt, wenn es gibt ja nicht den Wählerwillen, aber wenn man sich anguckt, wer wäre da naheliegend, dann ist das Bodo Ramelow. Ich an seiner Stelle wüsste nicht, warum er sagen sollte, ich mache den Weg frei. Was er ja macht, ist, er setzt ja schon einen sehr klaren Punkt und sagt, es muss nach der ersten Wahl passieren, nach dem ersten Wahlgang. Damit zwingt er ja im Grunde die Konservativen, also CDU, dazu, ihn mitzuwählen. Und die hätten natürlich vorher noch die Möglichkeit gehabt, ihn zu tolerieren, indem sie nicht stimmen und dann eben eine Minderheit dafür stimmt und so weiter. Also es ist ein bisschen schwierig, weil niemand mehr so einfach gesichtswahrend rauskommt, aber so sind die Zeiten halt, da müssen wir jetzt durch. Ich finde, da hilft es auch nicht, die ganze Zeit zu sagen, oh mein Gott, wie kriegen wir das geregelt? Und wenn es ein paar Tage länger dauert, dauert es ein paar Tage länger. Aber ja, ich mache mir tatsächlich auch ein bisschen Sorgen, dass der Ruf unserer Volksparteien gerade extrem angekratzt ist und dann noch zusätzlich beschädigt wird. Das ist nicht ideal. Ja.
Okay.
Nicht gut.
Nicht gut. Wir legen es auf Wiedervorlage für morgen, übermorgen, die ganze Woche. Ferda Attermann, unter anderem auch Autorin des Buches Hört auf zu fragen. Ich bin von hier. Frau Attermann, wir müssen natürlich noch über das Wetter reden. Sabine, der Orkan. Die letzten Böen sind in Süddeutschland gerade noch zu spüren. Es gibt auch immer noch die Gefahr von Sturmfluten an der Nordseeküste. Flüge wurden in großer Zahl gestrichen. Die Deutsche Bahn hat einfach komplett den Verkehr eingestellt. Seit gestern langsam rollen jetzt die Züge wieder. Und was sagt Jörg Kachelmann, der Jörg Kachelmann heute Morgen im Deutschlandfunk? Ein bisschen zu viel Wind, findet er.
Auf einer virtuellen Skala von 1 bis 10 ist die Sabine eine 6. Also ein Lothar, den wir 1999 erlebt haben, das war eine 9. Also da geht noch viel, viel mehr. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass diese Rezeption heute so ganz anders ist, dass es Online-Medien gibt und dort ist es ganz entscheidend einfach, dass sehr stark geklickt wird. Und deswegen wurde aus einem eher durchschnittlichen Wintersturm jetzt halt in den letzten Tagen und auch vor allem gestern ein Monster-Orkan. Und Sabine ist weit, weit, weit von einem solchen Monster-Orkan entfernt. Also das ist auch ein bisschen die Sorge, die ich habe, wenn eben das alles verursacht an Sperrungen beim Bahnverkehr und so weiter und so fort. Was wird dann erst passieren, wenn dann wirklich mal ein Monster-Orkan käme?
Sagt der Wettermann Jörg Kachelmann, Ferda Attermann. Also Social Media macht auch Stürme stärker.
Ja, Social Media macht natürlich alles stärker. Ich muss ja sagen, ich rede erstens sehr, sehr gerne über das Wetter. Deswegen freue ich mich gerade sehr über dieses Thema.
Das ist übrigens auch ein wunderbares Thema. Das hat ja jede Großmutter par excellence. Wenn zu viel gestritten wird, dann wechselt man gerne aufs Wetter.
Ja, ja, oder es ist ein Eröffnungstalk. Also es ist wirklich toll. Ich rede wahnsinnig gerne über das Wetter. Aber ja, also ich habe ja eher den Eindruck gehabt gestern, wie toll, dass das so gut funktioniert. Also dass man einfach mal weiß, Mensch, Das war ja so ein bisschen wie offenbar im Nachhinein wie eine Trockenübung, wie so eine so Feuerwehr, wie sagt man so, der Alarm klingelt und man übt, dann findet man den richtigen Notausgang und so.
Ja.
Und hat ja alles wunderbar funktioniert und dann war es halt eine Übung. Ist, finde ich jetzt ehrlich gesagt, nicht so schlimm.
Das wäre interessant, aber das wäre mal schön, wenn das öffentlich so kommuniziert würde, sagen wir, das war jetzt eigentlich nicht nötig, aber es hätte funktioniert. Es gab ja schon mal so ein paar Situationen, als die Deutsche Bahn, ich glaube bei Kirill war das, sind ja immer wunderbare Namen, Sabine ist jetzt fast so ein bisschen langweilig, aber als Kirill war und man nicht so gut vorbereitet war und dann Züge liegen blieben, seitdem ist die Deutsche Bahn irgendwie total allergisch und anders als alle anderen europäischen Bahnen, stellt man dann immer sofort den Verkehr ein.
Naja, und hier geht es ja auch um Chaos, im Zweifel, im schlimmsten Fall um Menschenleben. Also da will man doch lieber einmal zu viel nicht gefahren sein und so. Ich finde es nicht so schlimm, aber natürlich ist dieses Social Media als Orkanverstärker im übertragenen Sinn, auch im bildlichen Sinn, ist natürlich ein Thema, das uns grundsätzlich echt viel beschäftigen muss. Also wie Themen da durchgepeitscht werden, nicht nur übrigens, das ist, betrifft ja auch normale Medien. Also auch da wird ja mehr geklickt, ne? Wenn da drüber steht, wenn die Überschrift lautet großer Orkan, ist es interessanter, als wenn er sagen, wenn es heißt irgendwie starke Böen oder so.
Ja, ich finde es interessant und das ist so mein kulturpessimistischer Twist bei der Geschichte, wie wir das Wetter aber auch interessanterweise als Ausnahmesituation wahrnehmen, dass man irgendwie handeln muss. Also, dass man halt einfach sagt, es gibt in dieser Jahreszeit auch die Wahrscheinlichkeit, dass Winde mal deutlich schneller als 100 Kilometer die Stunde fliegen. Ja, okay. Und dann passt man sich eben an. Dann sagt man, dann gehe ich eben heute nicht raus.
Es gibt ja diesen schönen Spruch über die Deutsche Bahn, welche Jahreszeit besonders schlecht für sie ist. Und das ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ich finde, das stimmt auch tatsächlich, dass wir bei jedem Wetter extrem reagieren. Ne? Ich meine, wir reden wochenlang über die Hitze, wir reden wochenlang, wenn es mal kalt ist, dann ist mal ein kalter Tag, dann wird irgendwie darüber geschimpft. Aber es ist ja auch schön. Also das ist ja quasi unser Leben mit der Natur und wie wir das regeln. Aber auf jeden Fall ein interessanter Einwand von Herrn Kachelmann zu sagen, hey, wir könnten es auch ein bisschen entspannter angegangen haben im Nachhinein. Und trotzdem würde ich sagen, lieber geht es so aus, als dass man es unterschätzt hat und dann war es irgendwie schlimmer.
Wer weiß, wie viele Menschen, und das gilt heute für ganz viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland, einen total schönen Tag haben, weil sie einfach zu Hause bleiben können. Ich habe erst auf dem Weg hierher gelernt durch die Nachrichten, dass auch in Berlin die Schülerinnen und Schüler nach Ermessen der Eltern hätten zu Hause bleiben können. Wusste ich zu spät, meine Kinder müssen jetzt in der Schule sein. Ich hoffe, sie verzeihen mir das. Die Oscars sind verliehen und es gibt eine Neuigkeit. Der beste Film muss nicht englischsprachig sein. Der südkoreanische Film Parasite ist nämlich als bester Film ausgezeichnet worden. Das ist ein Novum. Bisher waren es immer nur englischsprachige Filme, die diesen Top-Titel unter den vielen Oscars, die es ja gibt, verliehen bekommen haben. Schönes Signal der Diversität dieser Welt.
Ja, wobei ich, also wir haben mir gerade überlegt, ob die Oscars, also ist das ungewöhnlich, muss man jetzt sagen, das kommt irgendwie so und so viele Jahre zu spät oder nicht, und wahrscheinlich muss man doch sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass es ein amerikanischer, also englischsprachiger Filmpreis ist und dass man eben auch die Kategorie international hat, wo dieser Film auch gewonnen hat, ist das ja wirklich erstmal einfach nur ein Zeichen dafür, dass dieser Film verdammt gut sein muss.
Ist er. Ich kann es bestätigen, ich habe ihn gesehen. Sie haben ihn
Ich habe nur den Trailer gesehen, jetzt
ja. Also es ist ein wirklich grandioser Film mit auch wirklich Wendungen und einer zentralen Wendung, die man ja wirklich nicht erwartet, auch wenn man den Trailer gesehen hat, nicht unbedingt erwarten muss. Also insofern reingehen, angucken, es ist ein guter Film. Das ist zweifellos so. Und ist natürlich die Frage, ob es nicht vorher auch schon mal vielleicht französische, italienische oder auch koreanische Filme gegeben hat, die aber einfach sozusagen in diese Oscar-Welt nicht so weit vorgedrungen waren und dass da wirklich im Prinzip was drinsteckt, was zeigt, der Weltblick wird etwas größer. Zumal bei den Oscars ja diese ganze Begleitdebatte einmal wieder war, wie guckt ihr eigentlich auf die Welt und wie kommt es eigentlich, dass erstaunlicherweise vor allem Männer nominiert werden, dass es eigentlich immer irgendwie auch aus erwartbaren Kulturkreisen kommt. Vielleicht war das auch ein bisschen die politische Antwort darauf.
Dann wäre es aber auch schön gewesen, wenn ein paar mehr Frauen nominiert gewesen wären. Also wenn in der Kategorie Regie, die ja nun wirklich eine der Top-Kategorien ist, 5 Männer sich um den Platz streiten, sozusagen, wer gewinnt und keine einzige Frau dabei ist, obwohl wirklich nachweislich viele gute Filme von Frauen in Frage gekommen wären, dann Also dieses Signal hätte man auch anders.
Haben Sie zufällig gesehen, was Natalie Portman, die Schauspielerin, gemacht hat? Die hat auf ihr schickes Dior-Kleid dann, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht hat, war es gestickt, aber es waren auf jeden Fall die Namen von Regisseurinnen.
In Gold gestickt. In Gold wunderschön.
Kleines.
Die Namen von Regisseurinnen, die hätten eigentlich nominiert werden sollen aus ihrer Sicht, die dann sozusagen auch auf dem roten Teppich so mitgelaufen sind mit ihr als Namen. Ganz tolle Idee, finde ich.
Ja, also Inspiration fürs nächste Mal in einem Jahr dann. Jetzt gieße ich aber noch mal ein bisschen Wasser in den Wein.
Natürlich.
Natürlich muss ich ja. Muss ich ja. Nein, aber auch wirklich aus einem inneren Gefühl heraus. Manchmal, wenn man so ahnt, da ist dann der Druck da und dann beugt man sich so und dann wird es irgendwie, ich verwende jetzt mal das Wort Mode, dann wird es so eine Mode zu sagen, oh, wir machen das jetzt mal richtig schön divers und wir geben jetzt mal dieses Signal und jenes, dann habe ich das Gefühl, man rutscht aus dem einen Stereotypenverhalten in ein neues.
In welchem Fall
jetzt? Naja, also wenn man jetzt sagt, also wenn jetzt einfach sozusagen pauschal wichtig ist, oh, wir müssen auf jeden Fall jetzt unbedingt Frauen nominieren, weil der Druck so groß ist, dann ist man im Prinzip in der gleichen Gedanken, möglicherweise irgendwann im gleichen Gedankenfehler wie vorher, wo man den Blick gar nicht hatte auf Frauen und einfach automatisch immer Männer gesehen hat.
Also ich sehe das nicht so. Das liegt daran, dass wir bislang ja sehr, also Menschen arbeiten ja impulsiv bei allem, egal was sie machen. Und wenn der Impuls eben so ist, dass man es macht, wie man es halt immer gemacht hat, in dem Fall halt immer erstmal an Männer denkt, weil es halt immer so war, dann finde ich es total in Ordnung zu sagen, wir durchbrechen diesen Impuls und achten darauf, dass wir auch Frauen im Blick haben. Und sollte es so sein, dass man sagt, wir haben wirklich händeringend nach guten Regisseurinnen gesucht, da gab es einfach niemanden, die man hätte nominieren können, dann müsste man das auch genauso sagen. Aber ehrlich gesagt, das fällt einem ja dann doch immer ein bisschen schwer, das zu glauben. So, es ist auch kein böser Wille oft dahinter. Ne? Ich meine, die Sache ist nur, ich glaube, Sophie Passmann hatte das mal gesagt, die Kollegin, eigentlich müssten sich ja die Männer immer überlegen, ob sie nicht über eine Männerquote, ob nicht jeder Mann eigentlich über eine aus Versehen gedachte Männerquote reingekommen ist, statt zu sagen, ist jetzt diese eine Frau, die dann da irgendwie reingesucht wurde, händeringend, ist das dann die Frauenquote? So.
Wissen Sie was, ich nehme diese Frage mal für mich selbst mit. An dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank für Ihren Besuch hier heute im Studio, Ferda Attermann.
Vielen Dank auch.